Sind wir mal ehrlich, als Handelsvertreter hast du doch gar keinen Bock auf das Thema Dokumentation und Besuchsberichte. Kostet doch viel zu viel Zeit. Stimmt? Dann haben wir da was für dich. Denn genau dafür gibt's die WebCity Go App. Nach dem Kundentermin direkt den Besuchsbericht noch im Auto in wenigen Sekunden diktieren und fertig. Alles synchron mit dem Innendienst, egal ob auf Handy oder Tablet. Klingt spannend? Dann schau auf www.rhapsody-software.de vorbei und erfahre mehr über Rhapsody, dem CRM für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Ich erinnere mich immer an den Satz von Dirk Reuter, ja, es verkauft sich von allein, ein Scheiß verkauft sich von allein. Also es ist tatsächlich so. Es ist halt ein kleines Unternehmen mit circa 30 Leuten. Die haben jetzt weder die Ressourcen, da jetzt massiv einfach hoch zu skalieren. Wäre möglich natürlich, wenn die Nachfrage da wäre. Aber ein Produkt, das halt keiner kennt, fragt auch keiner nach, sagen wir sehr vorsichtig gesagt. Ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration und ganz viele Vernetzung, das ist Handelsvertreter Heroes. Und wie immer, mein Name ist André Kewe und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Entweder am Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. So, wir springen gleich rein. Wen habe ich heute bei mir im Studio? Wen habe ich heute zu Gast? Und den da reinzukriegen war gar nicht so einfach, aber darüber sprechen wir gleich nochmal im Podcast an sich. Nämlich Christian Schneider, Gründer und Geschäftsführer der Grünkohl GmbH. Und Christian ist ein echter Vertriebsveteran, macht das Ganze seit über 20 Jahren, war lange im Außendienst unterwegs, hat schon das ein oder andere Land, insgesamt über 70, irgendwie bereist und ist dann in die Selbstständigkeit gegangen als Handelsvertreter und ist in einem Bereich tätig, den ich total spannend finde. Nämlich er ist in der Baubranche unterwegs und sein Kernprodukt ist im Bereich der Klimatisierung und Nachhaltigkeit, da ist er eben angesiedelt. Worum es konkret geht, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber was so seine Kernherausforderung ist, liegt eben darin begründet, wie vermarkte ich eigentlich eine Innovation in einer sehr tradierten Branche? Mit was für Themen hat er da eigentlich zu kämpfen? Also nur ein Label mit Nachhaltigkeit reicht halt einfach nicht aus, sondern er schildert sehr, sehr genau, was er für Aufklärungsarbeit in seinem Markt eigentlich leisten muss, wie langwierig und schwierig das Ganze irgendwie auch ist, aber wie er so seinen Weg dadurch findet und welche Hürden er da bislang genommen hat. Wir sprechen darüber, wie ihm mittlerweile LinkedIn dabei hilft, sein Produkt und ihn selbst auch nach vorne zu bringen und über ganz viele andere Sachen. Sehr, sehr offenes Gespräch, was ich mit dem Christian führen durfte. Und ich glaube, da ist echt eine ganze Menge mit dabei. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Deswegen springen wir gleich rein. Handelsvertreter Heroes Talk heute mit Christian Schneider. Los geht's. Lieber Christian, hallo und herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hab gesagt, nach dem Chaos mit dem Mikrofon haben wir es dann doch noch geschafft nach dem Sommer. Ich bin auch ganz froh, weil damals hat es, glaube ich, so um die 30 Grad gehabt und dann wäre es bei mir brühwarm im Büro gewesen. Und so ist heute richtig schön kühl. Also passt es auch, ne?
Chaos mit dem Mikrofon. Wir müssen kurz unsere Hörer, Zuschauer einmal aufklären. Wir haben bei uns bei Handelsvertreter Heroes einen Standardprozess. Und zwar schicken wir jedem Gast so ein Mikrofon zu, damit wir sicherstellen, dass die Audioqualität eben entsprechend ist. In 80 Fällen hat das super geklappt. Wir arbeiten da mit einem großen Dienstleister, für den ich mal tätig war in Bonn. Bei Christian ging jetzt alles daneben, was daneben gehen konnte. Irgendwann, das Ding ist bis heute noch nicht aufgetaucht. Deswegen mussten wir ein bisschen was irgendwie umschieben. Umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt heute sprechen miteinander. Cool, dass das jetzt klappt. Und wir haben ein gutes Thema heute, denn wir sprechen viel über Innovation, Nachhaltigkeit, das, wo du ganz stark drin bist, wo du einen Fokus gesetzt hast. Aber erstmal, Christian, zu dir, denn so Thema Vertrieb machst du auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, seit über 2003 ging es so bei dir los.
Ja, also eigentlich schon.
Nimmst du es mal ein bisschen
früher
mit auf deine Reise?
Genau, ja, eigentlich ein bisschen früher. Aber 2003 nach dem Studium dann so eiserrichtig letztendlich. Also ich war vor meinem Studium schon angestellt, war da im Vertriebsinnendienst. Ich sage mal, das zähle ich jetzt mal ein bisschen so nicht zu dem direkten, ich sage mal, klassischen Vertrieb dazu, sondern es war sehr viel Customer Service, sehr viel auch ein bisschen Logistik und Abwicklungsgeschichten. Ja, und dann 2023, jetzt haben wir ja schon 24, sind die 20 Jahre dann voll im Außendienst und in verschiedenen Tätigkeiten halt im Vertrieb unterwegs, ne?
Okay, und im Vertrieb unterwegs, irgendwo in roundabout so 70 Ländern, habe ich irgendwo gelesen. Ja,
also von 2003.
Wir brauchen nicht alle jetzt aufzählen, aber was waren da so für Stationen und was hast du da so vertrieben?
Also ich sag mal, lustigerweise waren es wirklich alle Länder, ich sag mal von Neuseeland bis Kanada oder auch von Chile bis Südkorea. Also wirklich die ganze Bandbreite. Also da gibt es wenige, also Kontinente war ich schon auf allen. Ne, in Ländern, man hat ja meistens recht wenig Zeit, wenn man so viel reist, weil man dann wirklich so von ein, zwei Tagen zum nächsten Land teilweise schon springt, damit man die Reisen überhaupt in der Masse abwickeln kann. Also viel sehen tut man da leider nicht. Und vertrieben haben wir hauptsächlich, oder ich in meinem Leben, Rohrsysteme, verschiedene Arten. Angefangen hauptsächlich von Sanitär und Heizung. So ein bisschen, ist immer das, was ich gelernt habe auch letztendlich. Habe aber auch Business Development gemacht für einen großen, kann man sagen, Mittelständler mit 15.000 Leuten. Also sieht sich als Mittelständler. Wo wir Business Development in Afrika gemacht haben, wo wir wirklich Märkte beobachtet haben, wo wir, ich sag mal, Vertrieb machen könnten überhaupt, beziehungsweise wo die Firma halt auch Investitionen tätigen konnte. Das war ein schönes Erlebnis, wo ich gesagt habe, es waren so 4-5 Jahre in meinem Leben, wo ich sage, im Nachgang, ich möchte es nie mehr machen, das war echt schrecklich. Als junger Kerl ohne Familie war das irgendwie spannend, ne? Genau.
Okay, das heißt, vom Flughafen in den Flieger rein, irgendwo hin und wieder zurück, also eine ganze Menge Tage im Jahr unterwegs gewesen.
Also so im Schnitt so 120 Tage. Ne? Und dann halt auch durch die ganzen verschiedenen Zeitzonen. Und das ist dann irgendwann, das hört sich jetzt böse an, mit 35, ich war irgendwie körperlich ein bisschen kaputt. Immer Economy fliegen und immer so 10, 15 Stunden im Flieger, das ist dann auch nicht so spaßig. Ne? Und auch durch die ganzen Klimaänderungen und Zeitzonenänderungen, das nimmt einen schon mit, weil man trotzdem noch einen Bürojob hatte, so dass man dann doch regelmäßig auch ins Büro musste, ne? zwischen den Flügen. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, komm, es reicht, ich habe das jetzt gemacht, eigentlich nur 12 Jahre, die ganzen extremen Reisetätigkeiten. Und dann habe ich so ein bisschen runtergefahren, bin weiterhin gereist, habe dann mich selbstständig gemacht, versucht mit dem ähnlichen Konzept an den Start zu gehen, bis halt dann Corona kam. Und dann war ja dann Reisen irgendwie kaum noch, bis gar nicht mehr möglich. Und dann war ich eigentlich ganz froh, weil ich dann gemerkt habe, mir gefällt's zu Hause eigentlich viel besser.
Ne? Okay, hast du aber erstmal ein paar Jahre, ein paar zigtausend Kilometer im Flieger für gebraucht, um zu merken, zu Hause ist ganz schön. Ja. Zu Hause ist wo, sagen wir mal ganz kurz?
Zwischen Bamberg und Schweinfurt, also im nördlichsten Bayern in Unterfranken. Wobei, ich sag mal, bei mir ist zu Hause relativ, ich sag mal, ich wohne da, ja, meine Eltern kommen daher. Aber ich sag mal, ich habe in Bamberg gewohnt, in Erlangen gewohnt, in Nürnberg gewohnt, in Regensburg gewohnt. In Madrid eine Zeit lang gewohnt, übergangsweise war ich auch mal so in Holland wochenweise. Also so der Wohnort, Heimat ist immer, ja, es gehört zur Heimat dazu, aber ich sag mal, es gibt jetzt nicht nur einen Fleck, wo ich mich zu Hause fühle.
Ein Mann, der sehr flexibel offensichtlich ist, wenn es um Region und alles geht. Aber wirklich festgelegt, auch beruflich. Hast du dich dann, sag mal, nimm uns mal mit, ein bisschen die ganze Corona-Zeit und was machst du heute und wofür steht eigentlich dein Unternehmen? Denn das finde ich halt super spannend. Da ist eine ganze Menge Purpose drin, wie man heutzutage so schön auf Deutsch sagt.
Ja, also wir haben uns irgendwann in der Corona-Zeit überlegt, ob ich mich komplett, also ich habe erst 2018 die Firma gegründet, eben als Exportberatungsgesellschaft. Also ich habe Kunden aus dem Ausland geholfen, den deutschen Markt zu erforschen, zu prüfen, ob es möglich ist, dass die ihre Produkte am deutschen Markt zu verkaufen, bei Zertifizierungsprozessen geholfen und so weiter. Genauso umgekehrt bei einer deutschen Firma den Vertrieb fürs Ausland, für Europa gemacht, aufgrund meines Netzwerkes. So war mal die Idee irgendwann dahin. Das erste Jahr ist super gelaufen, gleich großspurig, wie man ist, Büro angemietet, Mitarbeiter eingestellt. Ja, und es war halt 2019, Und dann
getrommelt. Genau,
und dann kam halt Corona, ne? Und dann waren wir letztendlich, ich sag mal, vor so einer Fragestellung, wie geht's weiter? Wie, glaube ich, viele andere auch. Aber gerade für so ein neu gegründetes Unternehmen haben wir, also ich mit meinen Mitarbeitern überlegt, was machen wir jetzt? Wir sind dann auch in Kurzarbeit gegangen, weil wir teilweise 70, in einem Monat sogar 80% Umsatzrückgang hatten. Aber klar, es war nichts Etabliertes da. Also wie gesagt, wir waren nur ein Jahr auf dem Markt, ne? Und wir hatten noch keine so richtigen festen Strukturen bei den Kunden, sondern teilweise Erstlieferungen oder so kurz vor der Erstlieferung, die dann irgendwie nie stattgefunden hat, ne? Ich habe dann irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, wir suchen uns einfach neue Lieferanten oder noch welche dazu. Vielleicht können wir es ein bisschen über die Masse ausgleichen, was ich jetzt heute nie mehr machen würde, weil es, also man sollte sich schon irgendwie konzentrieren. Es war einfach dieser Selbsterhaltungstrieb, der mich dann so gezwungen hat, mehr oder weniger. Ich wollte auch keine Mitarbeiter entlassen, also in dem Fall zwei Leute. Was ich mir gesagt habe, okay, wir schauen irgendwie, dass wir durchkommen. Alle haben darauf verzichtet, alle haben Stunden reduziert. Ich habe versucht, neue Lieferanten zu finden. Haben wir auch gefunden. Wir haben dann irgendwie überlebt. Ich kann bis heute finanziell nicht sagen, wie wir das gemacht haben. Es war echt eine schwere Zeit. Aber wir haben uns dann irgendwie berabbelt und haben dann einfach einen guten Lieferanten gefunden. Den kannte ich aber schon vorher. Das ist die Firma Aquila Therm. Das ist eben der Hersteller dieser unseres Hauptprodukts heute. Die stellen eine Naturklimadecke her. Und da bin ich so ein bisschen in dieses Thema Nachhaltigkeit und in das Thema Lehmbau und so eingestiegen. Und ich fand das ein bisschen, ja, für mich komisch, weil ich sag mal, ich kam so aus diesem, ja, Commodity-Vertrieb, sag ich mal, oder ich sag mal, Produkte von der Stange-Vertrieb aus dem Katalog. Und das gab's okay. Da halt nicht, ne? Sondern es waren alles Projekte, damals wirklich Kleinstprojekte, weil die Firma ganz neu auf dem Markt war. Und wir haben gesagt, okay, aber Nachhaltigkeit muss die Zukunft sein. Also wir werden da um dieses Thema nicht mehr rumkommen. Und irgendwann, wenn ich aus dem Commodity-Bereich raus will, muss ich halt mal ein Wagnis eingehen. Und durch Corona hatten wir jetzt kein finanzielles Wagnis, weil es war ja nichts da. Also war es nochmal ein guter Entscheidungszeitpunkt zu sagen, komm, wir strukturieren komplett um. Wir setzen alles auf Nachhaltigkeit. Wir suchen uns nur noch nachhaltige Partner. Es hat so 2 Jahre gedauert, dass man ein bisschen Struktur aufbauen konnte. Ja, und da stehen wir jetzt letztendlich heute, dass wir sagen können, wir sind im Baubereich tätig. Jetzt nicht nur Schwerpunkt Heizung, Sanitär, sondern wir sagen generell Bau, weil die Produkte, die wir jetzt aktuell verkaufen, zählen so ein bisschen in den Trockenbau rein, obwohl sie heizen und kühlen. Haben aber gleichzeitig was mit Lüftungstechnik zu tun oder zumindest beeinflusst es die Lüftungstechnik. Und so machen wir halt letztendlich ganze Gebäudekonzepte mit dieser Naturklimadecke. Und neben dieser Naturklimadecke haben wir halt noch, ich sag mal, Randprodukte, die mir da reinfallen, wie Lüftungsanlagen und Akustik, die wir halt mitvertreiben, aber immer nur basierend auf dem Aquila Therm System, da sie die anderen Produkte einfach als Raumkonzept mitverkaufen lassen letztendlich. Also wenn einer Aquila Therm nicht kauft, sag ich jetzt mal, oder nicht plant, dann will ich auch nichts anderes verkaufen, weil es für mich wenig Sinn macht, sondern jemand sagt, okay, das Konzept taugt mir, dann passt das für mich super, dann gehen wir auch den Weg weiter. Ob er dann die Komplementärprodukte noch mit dazu kauft, ist erstmal für mich, ich sag mal, sekundär, sondern wir müssen erstmal schauen, dass das erste platziert wird. Und wenn es dann läuft und, sag mal, und der Kunde sagt, ja, das passt für mich zusammen, weil alles eben nachhaltig ist oder eben energiearm im Betrieb, dann kann man da noch weitere Produkte platzieren und halt das ganze Konzept noch nachhaltiger gestalten letztendlich, ne?
Okay, das verstehe ich. Aber gehen wir mal ganz kurz auf dein Kernprodukt, weil das ist ja durchaus eine Innovation in sich. Du sagst ein bisschen so Gebäudedecke oder so. Hol uns mal ein bisschen ab, ohne dass wir jetzt ganz tief in die physikalischen Tiefen hier eindringen, wie das funktioniert. Aber was ist denn die Innovation an dieser Decke oder an diesem Produkt eigentlich?
Also als ich angefangen habe, konnte man sagen, oder hat der Hersteller auch gesagt, es ist eine Lehmdecke. Also es ist eine Lehmbauplatte, die hat zwar einen erhöhten Anteil von technischen Fähigkeiten, weil da mehr, ich sage jetzt mal, natürliche Inhalte drin waren, die einfach besser waren wie ein Standard-Lehm. Aber es war eine Lehmbauplatte, sag ich jetzt mal, eine verbesserte. Ne? Da hat unser Vertrieb nicht so wirklich funktioniert, weil ich sag mal, wir waren einfach teurer und jetzt nicht so wirklich besser, wir waren nur nachhaltig. Und in der Corona-Zeit hatten wir so viele Probleme, also nicht wir, also wir auch, aber andere. Aber die Kunden hatten Probleme, da sagen, da war Nachhaltigkeit erstmal so richtig zweitrangig. Ne? Da ging es erstmal drum, ja, Corona, wie geht's weiter? Nachhaltigkeit interessiert uns nicht. Die Telefonakquise, die war wirklich katastrophal, weil als du gesagt hast, wir haben nachhaltige Bauprodukte, dann bist du sofort in diese Ökoschiene gesteckt worden. Ja, also Öko passt nicht im gewerblichen Bereich, haben wir kein Interesse, was willst du mit Lehm, interessiert mich nicht, habe ich noch nie verbaut, werde ich auch nicht verbauen. Also es war 2 Jahre wirklich Kampf am Telefon. Und letztendlich haben wir jetzt so eine Nische ein bisschen gefunden, aber auch nachdem der Hersteller das Produkt halt mittlerweile in 4. Generation weiterentwickelt hat, sondern wir machen halt Klimatisierungslösungen. Also ist eine Bauplatte, da ist ein Rohr drin für zum Heizen und Kühlen. Ich sag mal, ähnlich wie bei einer Fußbodenheizung. Und ich kann halt heizen und kühlen über die Decke letztendlich. Ne? Mit einem besonderen Merkmal, ich kann die Feuchtigkeit halt auch regulieren. Das kann halt keine andere Decke. Und durch die Regulierung der Feuchte spare ich mir halt massiv an Lüftungstechnik im Hintergrund. Also ich kann massiv Technik einsparen, ich kann massiv Kosten einsparen, ich habe viel weniger Wartungs- und Betriebskosten im laufenden Betrieb, was für viele Gebäudebetreiber natürlich ein Riesenplus ist. Ja, und dann ist es halt auch noch nachhaltig. Es kam so ein bisschen so mitgeschwungen. Also am Anfang haben wir so nachhaltig verkauft, da war es eher, kennen wir nicht. Klar, gab es ja nirgendwo in dieser Richtung was Vergleichbares. Und wir haben jetzt 2 Jahre wirklich viele Schulungen gemacht, die Leute versucht abzuholen, Online-Termine gemacht, Vorortseminare gemacht, auch mittlerweile auch die passenden Referenzen dazu, so dass wir sagen können, ihr könnt massiv Geld sparen und nachhaltig bauen gleichzeitig, was, glaube ich, eine ganz coole Geschichte ist für beide, also der, der das Geld sparen will, als auch der, der nachhaltig bauen will. Und das machen wir jetzt und haben schon sehr viele interessante Projekte jetzt schon so in der Warteschleife, die teilweise bis 2031 laufen.
Okay.
Also dadurch, dass im Projektgeschäft sind wir halt einfach sehr lang im Vorlauf, aber wenn man mal drin ist, dann sind wir halt auch nicht ersetzbar, weil es halt, wie gesagt, keinen klassischen Wettbewerb zu uns gibt, der 1:1 das Gleiche kann.
Aber das heißt ja, ich habe als Bauherr, Architekt, wie auch immer, eine Lösung, damit spare ich irgendwie Geld oder jemand spart damit Geld, ich tue was Gutes für die Umwelt. Das muss doch laufen wie sonst was.
Ja.
Also muss man euch doch aus den Händen reißen. So habe ich nämlich auch im Vorgespräch gedacht. Ich dachte, ich wechsle jetzt mal den Job und verkaufe halt solche Lehmplatten. Muss ja total easy sein. Aber wie sieht so die Realität mal wirklich aus?
Ja, also ich sag mal, ich erinnere mich immer an den Satz von Dirk Reuter. Er hat gesagt, es verkauft sich von allein, ein Scheiß verkauft sich von allein. Also es ist tatsächlich so. Es ist halt ein kleines Unternehmen mit circa 30 Leuten. Die haben jetzt weder die Ressourcen, da jetzt massiv einfach hoch zu skalieren. Wäre möglich natürlich, wenn die Nachfrage da wäre. Aber ein Produkt, das halt keiner kennt, fragt auch keiner nach, sagen wir sehr vorsichtig gesagt, ne? Und wenn es einer nachfragt, also wir haben jetzt, wie gesagt, ich hatte vorletzte Woche ein Gespräch mit einem Schweizer Architekten, da ging es jetzt um einen größeren Bau, der von 29 bis 31 stattfindet. Also verkaufen tut sich das schon ganz gut. Solange halt Bauaktivität da ist, das ist mir das eine, das ist immer ein bisschen, also wir haben ein paar Projekte, ich sage es mal erstmal verloren, weil sie einfach aktuell nicht gebaut werden. Na, die vielleicht kommen sie noch, also ich hoffe es zumindest. Oder halt einfach so 3-4 Jahre Planungsphase vor sich haben, weil eine Schule oder ein Krankenhaus oder ein Hotel plant sich halt nicht über Nacht. Ne? Und dadurch, dass wir halt nichts von der Stange haben, wir müssen immer in diese ganze Konzeption gehen mit, wir brauchen die Decke zum Belegen, ja, jetzt will aber einer noch Akustik integrieren, ja, wie können wir es integrieren, damit es die Leistung der Kühlung nicht mindert. Und da kommen so viele Faktoren rein und das wird teilweise in der Planungsphase so 1-1,5 Jahre quasi das Ganze mit begleiten.
Ja.
Bis dann 2 Jahre später dann der Rohbau angeht und dann wissen wir, okay, der Rohbau geht los, so in 2 Jahren kommt Provision.
Das wäre jetzt mal mein Punkt gewesen, weil das Thema Rechnungsstellung ist ja irgendwann, wenn alles wahrscheinlich auch verbaut ist oder geht das auf Vorkasse oder nee.
Also deswegen sage ich, also wir haben uns ein bisschen über Wasser gehalten, halt mit Commodities am Anfang, haben dann, wie gesagt, so 2021 so oder 2020 so diesen nachhaltigen Weg eingeschlagen und haben zum ersten Mal aus diesem nachhaltigen Weg, sagen wir, 1 Euro Umsatz rausgezogen im Jahr 23, ne?
Okay.
Also, das muss man sagen, der Markt war nicht so weit, wie wir es gedanklich gehofft hätten oder haben. Heute ist er immer noch nicht so weit. Also, wir machen immer noch viel Aufklärungsarbeit. Jetzt nicht, warum er kühlen muss. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder in Deutschland nach den ganzen Sommern, die wir hatten, ne? Aber, dass es da halt genau eine Alternative gibt, ne?
Okay.
Die ganz anders funktioniert als alles, was der Architekt und der TGA-Planer halt kennt. Und auch du das nicht in deine Software eingeben kannst, weil da haben wir im Vorfeld ja schon drüber gesprochen. Ich sag mal, es hört sich jetzt immer negativ an, aber ich sag mal, man hat viel Gegenwind, wenn man sagt, ja, wenn ich das in die Software eingebe, dann brauche ich trotzdem das und das Produkt. Dann sage ich, nee, brauchst du nicht.
Ja,
aber die Software bildet es halt dann ab, was wir machen, weil wir halt die Einzigen sind, die das so machen.
Gut, das sind halt so Markteintrittsbarrieren, die dann, die man so erstmal gar nicht sieht. Das ist so eine gläserne Decke, da hat man wahrscheinlich erst gar nicht mal so dran gedacht. Aber wie sieht denn dann, weil du es eben auch schon sagtest, so, das ist ja nicht so ein klassischer Vertrieb in dem Sinne, sondern wie sieht eigentlich dein Tagesablauf in der Regel aus oder wie die Kommunikation mit Interessenten? Wie stelle ich mir das vor? Ein bisschen wie Physikunterricht?
Ja, ganz langweilig. Also das hört sich lustig an. Also ich habe einen Bekannten, oder ich sag mal, ich habe jemanden, mit dem ich bei LinkedIn zusammenarbeite, und der sagt immer, Christian, bei dir muss doch was passieren. Dann sage ich, nee. Also mein Alltag ist, ich sag mal, für den Außenstehenden, ich glaube, richtig langweilig. Also mir macht es super viel Spaß. Also ich liebe meinen Job, ich liebe dieses Produkt, weil es wirklich mal was anderes ist. Also es ist eine Herausforderung. Aber ich sage mal, ich weiß nicht, ob wir die Leute so wirklich bei diesen Schulungen abholen, weil es halt die halbe Stunde von einer Stunde Physik ist. Und ich habe mal irgendeine Statistik gelesen, dass 19% aller Schüler in Deutschland mögen nur Physik. Also ich glaube, das ist schon bei uns echt ein trockenes Brot. Aber wir haben am Anfang das nicht erklärt. Also wir haben quasi rein verkaufstechnisch das Ganze aufgezogen. Und das hat dann keiner verstanden, warum er es überhaupt braucht. Also das war so ein bisschen, hast erstmal den Leuten dieses Bewusstsein schaffen müssen. Ohne Physik zu verstehen, verstehst du nicht, warum es uns gibt. Weil die ganze Forschung bei dem Produkt ist halt physikbasiert. Und Physik will sich halt keiner anhören, weil es langweilig ist, vielleicht, ne, weil es auch nicht, ich sag mal, so sexy ist, wie jetzt, wenn du sagst, du verkaufst Sportartikel oder irgendwas. Ja, aber wenn du dieses Problem nicht verstehst und jeder weiß, dass dieses Problem da ist, aber es heißt dann immer, naja, es gibt halt keine anderen Lösungen. Also planen wir halt so wie vor 20 Jahren schon. Und sag, ja, es gäbe eine Lösung, du müsstest mir halt eine halbe Stunde mal zuhören und nicht einschlafen dabei, bitte. Und ich weiß es nicht so vom Gefühl her, ich habe jetzt nie so das Gefühl, dass ich jetzt so langweilig das Ganze rüberbringe, dass die Leute dann total genervt sind. Aber es ist schon echt harter Stoff teilweise, ne? Und wir haben es ein bisschen vereinfacht, oder ich habe es vereinfacht für mich. Der Hersteller macht es immer noch sehr, sehr extrem physikalisch. Aber ich habe es versucht, ein bisschen so abzumildern für so Webinare und solche Geschichten, dass man sagt, versucht es mal so einfach wie möglich zu erklären, an ganz billigen und einfachen Beispielen. Dass einfach so das Bewusstsein da wird, ja, es muss sich was ändern. Also es hilft jetzt nicht nur, wenn man sagt, ich brauche wenig Energie. Das ist mal so der eine Ansatz, Klimakrise und Energiewende und was auch immer heißt, Strom ist teuer, sondern brauchst du die ganze Technik überhaupt? Und da gibt's halt wenige Architekten oder Planer, die sich diesem Thema halt verschrieben haben. Das nennt sich dann so Low-Tech in dieser Fachsprache.
Ja. Low-Tech, okay. Ja,
wie gesagt, Low-Tech wollte dann keiner hören, weil Low-Tech bauen wir nicht. Schon warst du wieder, war der wieder raus. Ne? Dann haben wir das Thema Low-Tech wieder weggenommen und haben erstmal das Problem erklärt. Ja, und jetzt heißt halt nichts mehr Low-Tech bei uns, sondern wir sagen halt Klimatisierung von nachhaltigen Gebäuden, also richtig unsexy. Aber so, dass es ein bisschen jeder greifen kann einfach, ne? Weil ein Low-Tech-Gebäude nicht jeder was mit anfangen kann automatisch, ne?
Verstehe. Ich finde die Begrifflichkeit cooler, erinnert mich an Low-Code und so, aber da bin ich halt Software-Mensch. Aber finde ich ja total spannend. Also das mal so, da ist halt eine Innovation, aber auch diese Reise, überhaupt die potenziellen Kunden irgendwie auch näher zu bringen, den Nutzen irgendwie näher zu bringen, Aufklärungsarbeit zu leisten, weil das ist ja offensichtlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Und diese Aufklärung macht ihr in verschiedenen Formaten. Du hast gerade mal kurz schon mal so gesagt, was sind so Aspekte? War es jetzt gerade neulich noch in Berlin, in meiner alten Heimat, in meiner alten Nachbarschaft, in so einem Hotel drin? Was lief da ab? Was hast du da gemacht?
Ja, also wir haben meistens so ein oder zwei so richtige Live-Events, wo wir einfach in coole Locations gehen. Also wir waren im April, Mai, Mai, in der Zeche in Essen, also Weltkulturerbe, wo wir wirklich mal so einen schönen, gekühlten Raum ohne Klimaanlage gezeigt haben, wo man auch wirklich Architekten und Planer deutschlandweit einladen, um einfach ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen und auch diese Vortragsreihe sich anzuhören. Es sind dann meistens mit zwei, drei anderen Herstellern einfach so ganze Tage. In dem Hotel letzte Woche in Berlin haben wir einfach mal einen Hotelbetrieb ohne eine Klimaanlage, ohne Fancoil gezeigt. Also ich sag mal, ich war ja viel in Hotels, das habe ich ja, glaube ich, schon so ein bisschen durch die Blume gesagt. Ne? Und egal wo, es war immer so dieses Nervige, dass es bläst dir ins Gesicht, es klappert eine Klimaanlage, es ist immer trocken. Also Klima ist in einem Hotelzimmer schrecklich. Und wir haben was richtig Cooles, da drin ist es verbaut. Jetzt haben wir mal ein paar Ketten, also Hotelketten eingeladen. Guckt euch mal das an, das geht auch ohne diese ganze Technik. Klar kannst du es nicht 1:1 vergleichen, aber wäre ein Quatsch. Weil ich sag mal, du kannst den Energie sparen, was ganz anderes einbauen und sagen, du hast exakt den gleichen Effekt. Aber um das greifen zu können, machen wir halt so Live-Vorführungen in Projekten, die einfach im Betrieb sind. Na, jetzt haben wir leider viele Projekte, da können wir nicht rein. Also ich sag mal Krankenhäuser, Schulen, da kannst du jetzt einfach nicht einfach mit 10 Architekten durchmarschieren. Ne? Aber so Hotels ist immer eine ganz gute Möglichkeit, weil da kannst du einfach mal zwei Zimmer buchen und einfach mal eine Begehung machen. Ne? Ja, und so versuchen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten im Sinne des Low-Tech-Gedankens, dass es halt auch nachhaltige Gebäudekonzepte gibt. Und die halt letztendlich nur mit uns umsetzbar sind. Weil ich sag mal, sobald ich sage mal sehr vorsichtig, Metall in ein Gebäude einbaue, bin ich in der Herstellung der Produkte nicht mehr CO2 interessant. Ja. Okay, und wir versuchen es halt mit quasi ohne irgendwelche oder großen metallischen Komponenten, ohne viel Energieaufwand, mit Naturprodukten, sagen wir, einen gewissen Grundstock zu legen. Und alles, was halt nicht damit geht, müssen wir halt eben über diese Akustik- oder Lüftungsgeschichten, die wir so parallel noch betreiben oder machen, eben halt mit abfedern, sodass man ein gesamtes Konzept für ein Raumklima Also Heizen, Kühlen, Akustik, Lüftung, alles halt anbieten können, damit halt das energieeffizient ist, nachhaltig und halt auch für den Kunden oder Gast halt ein ganz anderes Erlebnis wie so eine Klapperkiste, ne?
Ja, durchaus komplexes Thema. Also das heißt Aufklärung, Webinare, beziehungsweise wie bekommt ihr denn die Leute da rein? Also ist das noch über die telefonische Kaltakquise oder wie schaffst du eigentlich erstmal die Reichweite, damit was in den Funnel reinfällt?
Also Kaltakquise haben wir wirklich jahrelang bis zum Vergasen betrieben, habe ich jetzt mittlerweile echt keine Lust mehr. Vielleicht haben wir auch das falsche Produkt dazu oder ich kann es einfach nicht. Das ist, ich sage jetzt mal, alles möglich. Es hat meistens halt keiner, sagen wir wirklich mal, länger Zeit. Das mal so zu pitchen, 90 Sekunden, das kriegen wir hin am Telefon meistens. Aber ich sag mal, wir brauchen einfach mal so eine viertelhalbe Stunde, dass sich das mal jemand den Unterschied anhört und ein bisschen die Physik versteht. Und das ist meistens dann sehr schwierig am Telefon zu managen. Also was wir mittlerweile machen, und zwar seit Anfang des Jahres, halt alles digital. Also wir haben jetzt angefangen, ich habe mich jetzt im November letzten Jahres so angefangen, mit LinkedIn zu beschäftigen, das erste Mal. Wir haben jetzt über LinkedIn, ich sag mal, sehr viel, ich sag mal, Netzwerk aufgebaut die letzten Monate, gerade in unserer Zielgruppe eben, weil das kann man einfach über LinkedIn ganz gut steuern. Wir versuchen jetzt über LinkedIn einfach eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, eben mit regelmäßigen Beiträgen, mit regelmäßigen Veranstaltungen, die wir da reinposten. Wir gehen aber auch noch so mal den klassischen Weg, auch wenn er nicht viel bringt im Moment, über Newsletter, weil einfach der Newsletter-Überhang im Posteingang mittlerweile so absurd ist, dass sich ja nicht jeder die Zeit hat, das alles noch durchzulesen. Ne? Aber ich sag mal, es bringt trotzdem immer so hier und da ein bisschen Feedback. Und wir haben auch noch Vertriebspartner natürlich in anderen Ländern, also in der Schweiz, Österreich, Belgien sind so unsere größten. Und die geben es auch ihren Kunden letztendlich weiter und ihren Interessenten, sodass wir halt einfach einen regelmäßigen Zulauf bekommen. Also wir haben jetzt das nächste Webinar in 3 Wochen. Ich müsste lügen, so knapp 100 Leute haben sich schon angemeldet. Und das für ein echt staubtrockenes Thema, ne?
Ja, aber das finde ich ja so spannend, erstmal darüber überhaupt die Leute so zusammenzukriegen. Dann bleiben wir mal kurz auch beim Punkt LinkedIn, weil so, der eine oder andere weiß ja, ich bin ja ein großer Fan davon und so bin ich eben auch auf dich aufmerksam geworden, denn ich habe irgendwo in meiner Timeline, habe ich mal so gesehen, da gab es irgendwie Christian und da war irgendwie ein gutes Storytelling und ich kannte Christian, ich kannte das Produkt schon gar nicht, aber ich fand das Storytelling halt, da ist jemand, der irgendwie ein Thema rüberbringt, der hat mir irgendwie gezeigt, der war viel in Hotels, viel auf Reisen und dann bin ich mal ein bisschen tiefer da reingegangen. Jetzt war meine Intention halt ein bisschen anders, weil ich bin immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern. Aber da habe ich halt gesehen, hey, das ist ein sehr cooler Aufschlag, muss ich wirklich so sagen, den ich auch in der Form bisher ganz, ganz selten auch in unserer Zunft hier so gesehen habe. Also bei mir hat es wirklich geholfen. Wie war denn so für dich der Weg dahin? Denn da sprich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, hast du mir im Vorgespräch gesagt, du warst jetzt nicht unbedingt immer du bist nicht voll der Treiber von solchen Geschichten, korrekt?
Ja, also ich sag mal, mein Ex-Chef hat immer gesagt, ich war der Letzte, der ein iPhone bekommen hat und der am wenigsten aus der Hand danach gelegt hat, ne?
Okay.
Ja, also ich sag mal, ich bin nicht so der Typ, der dann sag mal, sofort auf jeden Technikzug mit aufspringt. Also ich brauche immer so ein bisschen andere Leute, die es für mich quasi testen und einfach sagen, ja, mach das funktioniert gut. Hat meistens auch immer für mich jetzt sehr gut funktioniert, aber ich bin halt nie der Schnellste, weil ich immer erstmal abwarte, was der Markt so macht. Und das war mit LinkedIn ähnlich. Also ich habe LinkedIn mich angemeldet vor, ich glaube, 6, 7 Jahren, 8 Jahren, keine Ahnung. Also schon echt lange her, habe es aber nie benutzt. Du hattest zwar dein Netzwerk drin, aber ich sag mal, du hast halt nie was damit mitgemacht letztendlich. Ne? Ja, und dann habe ich eben mit einer Agentur mal zusammengearbeitet, habe dann so ein bisschen Einblick bekommen, habe mich auch sehr viel eingelesen, habe bei anderen geguckt, was die so machen. Also ich habe mir wirklich einfach mal die Zeit genommen, so Ende letzten Jahres mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe mir ein paar Bücher gekauft über digitale Geschäfte. Habe dann über Weihnachten die ganzen Bücher mir auch reingezogen, obwohl ich echt ungern lese, es kommt auch noch dazu. Aber ich habe gesagt, ich muss jetzt da irgendwas mal ändern, weil dieses Telefon-Kaltakquise-Ding, das macht mich körperlich kaputt. Also das ist einfach, das schlaucht mich so dermaßen, dass ich das da auf Dauer nicht machen kann, weil dann habe ich irgendwann keine Lust mehr, dieses Produkt zu verkaufen. Also zumindest für dieses Produkt. Und dann habe ich gesagt, wir probieren es einfach mal jetzt für ein Jahr. Und ich muss sagen, nach einem Vierteljahr, also ich bereue es nach einem Vierteljahr schon nicht. Und jetzt mittlerweile machen wir es seit November, also fast ein Jahr. Also wir haben aktuell, also wir kommen von so 1, 2 Terminen im Monat auf aktuell 12 bis 15 Termine im Monat.
Wow.
Und wirklich? Ja, also wir haben dieses Jahr so eine, wir nennen es Inhouse-Schulung. Für große Architekturbüros machen wir Inhouse-Schulungen beziehungsweise Online-Seminare. Da haben wir dieses Jahr, ich müsste lügen, aber knapp 30 Termine gehabt, wo wirklich, ich sag mal, der kleinste, da waren 6 Leute da, bei dem größten waren es fast 60. Also wir haben da schon sehr viel, ich sag mal, so Basisarbeit gemacht. Also wir haben teilweise, ich sag mal, auch dann verschiedene Architekturbüros zusammengelegt, zu sagen, wir kommen nach Berlin, ihr könnt da gerne auch zusammen in einen Raum, uns ist das egal. Dann war aber meistens der Anklang so groß, dass wir quasi noch ein Dach dranhängen mussten, weil das quasi wieder getrennt wurde im Nachgang, ne? Also es war wirklich so dieses, es hat irgendwie so den Zahn der Zeit mit diesem Thema Nachhaltigkeit getroffen. Kommt auch dazu, dass der Markt aktuell ein bisschen am Boden ist, deswegen haben auch Architekten und Bauherren sehr viel Zeit. Es spielt uns jetzt aktuell in die Karten, muss man einfach so sehen. Nicht geldtechnisch, aber zumindest mal aufklärungstechnisch. Und so können wir einfach unser Produkt besser platzieren. Und im Moment, ich habe Calendly, glaube ich, eingeführt im Januar oder Februar.
Ja.
Ich hatte irgendwie letzte Woche, also ich habe es Januar, Februar gar nicht benutzt, ich habe es halt gehabt, hat kein Mensch darüber irgendwas gebucht. Ich glaube, so die ersten Buchungen, die wirklich bewusst kamen, waren so Juni, Juli und ich wurde letzte Woche schon gratuliert zu 25 Calendly-Terminen.
Ah, sehr
also
schön.
Alles, und es kam alles über LinkedIn letztendlich rein. Ne? Und das ist dann schon zu sagen, okay, der Weg funktioniert für mich, für meine Branche, für mein Produkt. Aber wie gesagt, die Umsetzung ist bei mir halt sehr, sehr lange.
Ja, gut, okay, aber ist ja gar nicht schlimm, wenn man nicht sofort irgendwie voll irgendwo drauf springt. Aber ich glaube, wenn du dann erkennst, dass das wirkt, dann bringst du auch eine gewisse Power und auch Leidenschaft damit da rein. Erzähl mal, was machst du da bei LinkedIn? Also was ist so inhaltlich? Also erstmal kann ja jeder auf dein Profil, wir verlinken das natürlich auch, kann das nicht mal. Aber du sprichst ja nicht nur über Produkt ABC, das ist nämlich das, was ich sehr häufig von Handelsvertretern, Industrievertretungen irgendwie sehe. Ich rede über meinen Hersteller 1, 2, 3, aber das interessiert halt auf gut Deutsch erstmal relativ wenig Leute, sag ich mal so. Sondern was ist so dein Ansatz? Wie spielst du das?
Ja, das ist für mich immer noch selber ein großes Fragezeichen. Ne? Also ich probiere halt viel aus. Ich habe da auch jemanden, der mich ein bisschen an die Hand genommen hat, der einfach da das schon länger macht und auch schon länger betreibt. Manches funktioniert gut, manches funktioniert weniger gut. Ich bin immer eher so der Typ, ich muss das selber für mich ausprobieren und verstehen. Jetzt ist nämlich ein Computer zu verstehen recht schwer. deswegen ist eher so das Thema Ausprobieren bei mir angesagt und manches funktioniert halt gut. Ich wurde auch schon von mehreren Leuten im Privatbereich bei mir angesprochen, wo ich sage, okay, das ist nicht meine Zielgruppe. Aber anscheinend bekommt es jemand mit. Das ist schon mal das Gute. Ne? Was wir halt viel machen, ist einfach dann durch diese Webinare und so, die wir dann im Hintergrund laufen haben, halt Leuten immer wieder mal so anstupsen, ey, wollt ihr jetzt euch das Thema vielleicht doch mal anhören oder sollen wir mal zu euch kommen? Wir machen trotzdem, ich sage mal, outbound, wie es so auf Neudeutsch heißt, ne? Und warten nicht und reagieren nicht nur noch auf Anfragen, weil wenn ein Produkt keiner kennt, weil es nur einmal diese Sorte gibt, dann fragt ja auch keiner nach. Und jetzt, aber diesen Fall hat man halt, dass wir durch dieses Outbound einfach dann diese Inbound-Termine bekommen haben, ne?
Okay, spannend.
Und das war dann eigentlich so diese coole Geschichte, ein bisschen Beiträge über mich und mein Leben.
Genau.
Mache ich sehr ungern, muss ich dazu sagen.
Aber es wirkt. Aber auf mich, sage ich, das hat auf mich am meisten gewirkt, weil ich sehe da jemanden, der fährt Fahrrad, Match mit mir, der ist irgendwie viel unterwegs, Reisen, Hotels, finde ich auch irgendwie spannend. Und so komme ich halt irgendwie tiefer da rein. Das ist aber die erste Verbindung irgendwie aufgebaut.
Ja.
So damit. Und das finde ich halt cool damit. Aber das ist schon schwieriger für dich?
Ja, also ich sag mal, ich bin der klassische Vertriebler, der nicht so gerne auf Menschen zugeht. Wissen wir? Nee, also okay. Ich sag mal so, ich kann es nicht so beziffern. Also ich glaube, ich komme schon mit Menschen zurecht und ich kann auch ganz gut mit Menschen. Aber ist so, bei mir ist auch so manchmal so ein Punkt, wo ich sage, ne, ich möchte jetzt einfach mal keinen um mich rum haben und ich möchte auch mal mit keinen Menschen reden und ich möchte einfach mal runterfahren und ein bisschen so resetten das Ganze. Ich glaube, das braucht man auch, weil ich sag mal, wenn du immer nur so auf 100% Gas läufst, bist du irgendwann leer. Und ich sag mal, ich kenne jetzt keinen persönlich, der Burnout hatte, so in dem Sektor, wo ich jetzt unterwegs bin. Aber kenne natürlich, sag mal, Leute, die, sag mal, indirekt davon betroffen waren, wo ich sage, ich war noch nie ansatzweise so mir, oder da so weit mir da Gedanken zu übermachen, wie weit es kommen müsste, dass ich sowas bekommen würde. Weil ich sag mal, ich habe immer viel zu tun, das ist nicht das Thema, aber ich habe noch nie in meinem Leben schon Stress empfunden, weil mir einfach alles Spaß macht, leicht von der Hand geht und ich auch immer wieder Zeit finde, einfach mal runterzufahren für mich. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so, das glaube auch als Handelsvertreter, sag mal, um den Bogen wieder zu spannen. Ja. Weil du bist ja selbstständig, wenn du ausfällst, hast du ein Problem. Sag ich mal, sehr vorsichtig. Klar hast du jetzt ein Büro mit meinen zwei Mädels, aber ich sag mal, die können die Kunden zwar auch beraten, aber halt nicht so wie ich jetzt in der Tiefe oder auch Schulungen geben oder sonst was, sondern wenn ich jetzt da mal länger ausfall, weil ich jetzt irgendwie mental nicht fit bin, hat die Firma ein Problem. Ne? Und auch meine Lieferanten dann vielleicht möglicherweise mal sagen, ja, wenn du ein halbes Jahr ausfällst, haben wir ein Problem als Hersteller, weil wir brauchen da jemanden, der sich aktiv um die Kunden kümmert. Ne? Ja, und deswegen ist einfach wichtig, da mal ein bisschen, ja, durch dieses Fahrradfahren jetzt zur Arbeit einfach mal so eine halbe Stunde einfach den Kopf frei zu kriegen, ne? Oder auch mal ein paar Podcasts auf langen Reisen hören und jetzt nicht nur zu telefonieren mit Kunden. Ich versuche auch so einmal im Monat in ein Hotel zu gehen, einfach nur um in ein Hotel zu gehen. Also es ist nicht, um jetzt von der Familie wegzukommen oder um irgendwie da was Spezielles mit Kunden vorzuhaben, Abendessen oder sonst was, sondern einfach 4 Stunden früher anreisen, schon mal übernachten, ganz relaxed Abend irgendwo mal einen Spaziergang machen und so mal ein bisschen so die letzten 1-2 Monate reflektieren lassen und einfach am nächsten Tag wieder neu starten. Also ich finde, es hilft schon, ich sag mal, ein bisschen so in dieser Ausgeglichenheit. Ne? Aber das macht jeder anders, klar. Aber ich habe für mich halt das so gesehen, dass es funktioniert. Und ich bin auch produktiver dadurch, weil ich einfach mal wieder so von 100 mal zurückfahre auf 0. Und wenn dann der Akku wieder leer ist, dann voll ist, dann wieder hochfahren. Ne?
Aber ich finde das super, dass man überhaupt eine gewisse Achtsamkeit für sich, für seine mentale Stärke da irgendwie auch dabei hat. Denn die Story von dir ist ja jetzt wirklich, das ist schon ein steiniger Weg, auch wenn wir das jetzt sehr positiv hier darstellen. Aber wenn wir mal über so Cashflow-Geschichten am Ende des Tages, machst du das ja auch nicht, um die Welt zu verbessern, sondern du musst eine Familie ernähren, alles Mögliche. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr zermürbend auch zum Teil ist. Wo kommt denn so der Antrieb? War das immer schon so bei dir, so eine Power dahinter? Oder wo kommt dieser Antrieb jetzt genau her?
Da müsste man jetzt meine ehemaligen Vorgesetzten fragen, glaube ich. Also ich bin halt ein Mensch, der, sag mal, sehr stark aneckt, weil ich halt grundsätzlich meine Meinung sag und auch jetzt nicht irgendwie mit Sachen vorm Berg halt, ne, oder halt irgendwie, ja, sich da jetzt einen Gedanken macht, wenn er was sagt, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sagen wir es mal so. Ja, du brauchst immer jemanden, der heim dich unterstützt, klar, ohne geht's nicht. Also wenn du sagst, du machst jetzt einen Job und du kommst heim und kriegst dann nur auf die Mütze, weil du kein Geld mit heimbringst, dann ist das immer schwierig. Also zu Hause passt alles, das kann man zumindest mal so als Grundlegendes sagen. Wie gesagt, ich bin immer der Meinung, du musst das, was du machst, einfach gern machen, weil sonst bringt's grundsätzlich überhaupt nichts. Und die Motivation kommt einfach dann aus den Erfolgen. Ne? Und wie gesagt, während Corona habe ich wirklich stark dran gezweifelt, weil ich es nicht in der Hand hatte. Na, also es war eher so diese Verzweiflung mehr, also man sagt, ja, wie geht's denn überhaupt weiter? Ich sag mal, was ist denn in 3 Monaten? Ich fahre die Besuchshäufigkeit hoch. Ja, ging ja nicht. Na, was machst du jetzt? Also wir haben während Corona dann wirklich fast nur auf Kaltakquise am Telefon gesetzt und haben da wirklich Päckchen und Päckchen und Päckchen verschickt. Also wir haben, glaube ich, waren so im Umkreis hier so mal ein großer DHL-Kunde. Oh, dürfen wir gar nicht sagen. Ne?
schon okay.
Weil wir einfach wirklich viel, also wir haben in Corona extrem viel getan. Mehr als davor und auch mehr als danach, weil dann diese Unsicherheit hat mich dann dazu getrieben, einfach mehr zu machen. Bis ich dann gemerkt habe, hat nicht viel gebracht, aber ich sag mal, das kam dann doch irgendwann dann wieder. Also das ist auch wieder, sag mal, ich zitiere jetzt wieder Dirk Kräuter, dieser Ketchup-Flaschen-Effekt, wo man dann sagt, okay, da haust irgendwann drauf und dann flutscht da mal alles raus. Ne? Und so kamen dann auch dann so 2-3 Jahre später noch Kunden, die wir halt während der Corona-Phase mal ein Päckchen hingeschickt haben. Ne? Ich bin grundsätzlich der Meinung, umso mehr du machst, ne, umso höher ist erstmal die Chance. Dazu brauchst du, das musst du erstmal so verinnerlichen, dass du nicht sagst, naja, komm heute 4 Uhr heim, weil ich will heute mal in die Sauna und morgen ins Schwimmbad. Gehört auch dazu. Aber ich sag mal, wenn du sagst, okay, ich habe ein gewisses Pensum, das muss ich abarbeiten, umso effektiver ich arbeiten kann aufgrund der Technologie, die wir heutzutage haben, umso besser ich mich darauf einstelle, umso, sag mal, kürzer kann ich meinen Arbeitstag gestalten. Logischerweise. Durch dieses ganze Digitale haben wir die Prozesse halt so weit optimiert, dass ich halt auch Zeit für mich habe. Und das hatte ich vorher halt nicht. Und jetzt machen wir mehr Termine mit weniger Aufwand, kaum noch Benzin oder Diesel oder Elektrokosten, weil wir halt dann viel einfach von online machen. Und dadurch ergeben sich mehr Freiheiten. Und das stresst dann auch nicht so letztendlich. Man muss halt nur die Medien richtig nutzen. Und auch, sagen wir, die richtigen Leute um sich rum haben und auch die richtige Einstellung haben und, wie gesagt, Spaß halt bei der Arbeit, ne?
Cool. Toller Ansatz. Wie geht die Reise weiter? Also Projektpipeline ist gut gefüllt, haben wir so gehört. Ja. Also gibt's da einen personellen Aufbau oder was planst du da so weiter?
Ja, das ist schwierig. Also ich sag mal, jemand zu finden, der das versteht, weil ich weiß, wie lange es bei mir gedauert hat, ist nicht einfach. Also wir werden jetzt auf jeden Fall mal 25, haben wir noch ein bisschen zu kämpfen. Da sind noch ein bisschen so die Nachwehen zu dieser, ja, Baukrise mit Sicherheit zu spüren bei uns. Also 26 werden so die ersten Projekte wieder Fahrt aufnehmen, weil die sind jetzt schon so in der Rohbauphase, dass wir dann so nach und nach in der Umsetzung sein. Aber ich sag mal so, wir sind bis 2030 gut mit Aufträgen voll. Kann immer besser sein. Also ich sag mal so, dass ich allein arbeiten kann, können wir bis 2030 gute Prognosen treffen. Also ich werde nichts mehr in Insolvenz gehen bis 2030, weil da so viele verschiedene Sachen schon offen sind. Auch wenn man nochmal was wegbricht oder sich verschiebt, läuft es trotzdem ganz gut weiter. Wir machen einfach so weiter. Also ich sag mal, wir versuchen halt Leute, die nachhaltig bauen wollen, von dem Konzept zu überzeugen. Wir haben gemerkt, wir werden nicht jeden erreichen. Manchmal ist auch ein menschliches Thema, wo man einfach nicht auf einer Wellenlänge liegt. Das hat man halt im Vertrieb. Da können wir uns mittlerweile leisten zu sagen, nee, das tue ich mir nicht an. Oder das passt einfach nicht. Kein Thema, kauf gerne woanders. Weil schon wir beraten die Leute halt, die uns gern zuhören, die einfach überzeugt sind, dass Nachhaltigkeit und wenig Technik der richtige Weg ist. Und das gibt auch ein Stück Sicherheit und Freiheit natürlich, ne? Dass man auch mal Nein sagen kann, was wir halt bisher nie hatten, ne?
Ja, schön. Aber auch das ist ja irgendwie der Lohn von sehr viel harter Arbeit, die da irgendwie hintersteckt. Viel Hartnäckigkeit, ganz viel Durchhaltevermögen. Ich glaube aber auch ein ganz großer Glaube an dieses Produkt. Wir haben jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen. So viel sei gesagt, in unserem Infogespräch hast du 1,5 Stunden, hast du mir was von dem Produkt erzählt. Also so viel Leidenschaft ist dabei und ich wollte eigentlich nur einen Termin machen. So. Für die Aufnahme. Aber ich glaube, das ist ein gutes Rezept. Plus natürlich auch dann deine Offenheit, glaube ich, für digitale Kanäle, Themen so anzugehen. Da war schon ganz viel Spannendes dabei. Weißt du, was mir eingefallen? Wir haben gar nicht den Namen deiner Firma genannt.
Ich glaube, ist auch gar nicht so wichtig, weil ich sag mal, bei mir läuft halt sehr viel über mich letztendlich. Als Mensch ist ja auch so der bei LinkedIn dieser Ansatz, ist ja, ich sag mal, ein persönliches Marketing der Person und nicht so der Thematik der Firma im Hintergrund. Ja, also meine Firma heißt Grün Cool. Wird zu 90% falsch ausgesprochen.
Deswegen habe ich es gerade nicht gesagt.
Also ich werde meistens als Herr Grünkohl angeschrieben. Das ist echt teilweise lustig, weil sie mal dann auch noch den Firmennamen falsch abgetippt. Aber so, man hat immer so einen Aufhänger, weil jeder fragt, wie kamst du da auf den Namen? Ja, und das war so eine Wochenendblödelei halt, wie es manchmal so ist. Ne? Du suchst irgendwas, was passt, du findest aber nichts. Und dann sagst du, wir wollen irgendwas mit Grün, wir wollen irgendwas Cooles. Ja, Grün, dann sind wir irgendwann bei Grün Cool gelandet. Dann sagt, cool geht nicht, ist schon weg. Dann sagt, mach mal was mit Kühlung, also Grün Kühl, aber das hört sich ein bisschen doof an. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal so einen Mittelweg. Dann habe ich halt Grün Cool mit K, also Kühlung und Cool quasi. Und dann habe ich es meiner Frau vorgestellt, die gesagt, das ist der größte Quatsch, den sie je gehört hat. Dann habe ich gesagt, genau das machen wir. Weil das ist so der Ansatz, das ist immer, wenn meine Frau sagt, das ist so ein Quatsch, dann sage ich, dann ist es genau mein Ding. Ja.
Go for it.
Und dann habe ich es meinem Steuerberater vorgestellt und der hat gesagt, super, das bleibt sofort im Kopf und mach das. Und so haben wir dann die Firma einfach umbenannt, 2023 im August, also genau vor einem Jahr, für Grüncool. Und sind auch wirklich schon oft jetzt darauf angesprochen worden, ich sage, wir haben ja so ein grünes, schönes Polo da an, also wir sind es ein bisschen jetzt nicht nur heute, ich habe da glaube ich 12 oder 13 Stück davon. Ich habe einfach mal alles jetzt mal auf Grün umgestellt, obwohl ich jetzt nicht so der klassische, ich sage mal, Mensch bin, der aus dieser Nachhaltigkeit oder Ökologie herauskommt, ne, sondern wir verfolgen immer einen technischen Ansatz dahinter, also nicht nur dieses, ja, ich glaube an Nachhaltigkeit, sondern ich glaube an Nachhaltigkeit, wenn ich mit Nachhaltigkeit einfach was besser machen kann. Und nicht nur, ich sag mal, der Umwelt, sondern auch so mal dem, der das Ganze betreibt oder der es nutzt oder der investiert, sondern gerade in der Bauwirtschaft geht es ja nicht nur um in Schönheit sterben, ne, sondern es muss ja auch finanzierbar sein.
Ja. Sehr schön. Cool. Vielen Dank, lieber Christian. Ja, it's all about Marketing, wie es so schön heißt. Guter Firmenname, gutes Branding, gute Geschichte dahinter. Ich wünsche dir alles Gute weiter für die Zukunft. Werd das natürlich auf LinkedIn auch weiter verfolgen, aber ich mache mir da jetzt groß so keine Sorgen. Die Richtung ist, glaube ich, genau die richtige. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke für das offene Gespräch.
Ja, ich habe auch zu danken für die Einladung und man sieht sich mit Sicherheit online und vielleicht auch mal irgendwann in Hamburg wieder, ne?
So, sehr gerne. Ich hab da was, aber da sprechen wir nachher drüber.
Okay.
Bis dann.
Also, ciao, schönen ciao. Tag. Ciao.